Mein Name ist Gunther Däuber, Head of Raiffeisen Research.
Und mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts. Raiffeisen Research Remix im Audio-CD Podcast. Lieber Gunther, dann legen wir mal los mit der Ausgabe 10 bereits. Kleines Jubiläum vom D&D Research Rendezvous. Herzlich willkommen bei mir im Studio wieder.
Freut mich wieder hier zu sein, Christian. So schnell vergeht die Zeit. 10. Mal.
Zum 10. Mal und dazwischen die Silvesterfolge, die hat mir riesig Spaß gemacht. War ein bisschen deine Idee, das möchte ich da gerne noch sagen. Und ich bin dir sehr dankbar dafür, werden wir nochmal verlinken. Ja, wir haben ein junges Jahr, aber unglaublich viele Themen. Wir nehmen die Folge am Samstag, den 18. auf Senden, am Montag, den 20. Und dieser Montag, der 20. ist ja durchaus ein historischer Tag. Angelobung Donald Trump. Ja, wir senden am Montag. Siehst du da jetzt dann eine unmittelbare Relevanz für den Kapitalmarkt? Wird es wieder Trump-Trades geben oder sowas in die Richtung? Wir senden in der Früh, also vor Marktstart in Europa.
Ich denke, man muss ja auch etwas die etwas schon längerfristige Brille auch aufhaben. Einige Trump-Trades sind ja dann zeitweise auch sehr, sehr, sehr weit gelaufen. Und dann ist es ja de facto teilweise auch zu den Reverse-Trump-Trades gekommen, weil wir dürfen natürlich nicht vergessen, ja, die 10-jährige Staatsanleihenrendite in den USA ist uns eigentlich seit der Spekulation auf den Trump-Wahlsieg 100 Basispunkte nach oben gegangen. Und das hat dann natürlich teilweise auch auf der Aktienmarktentwicklung gelastet, vor allem in den USA.
Ich möchte dir kurz ins Wort fallen, Reverse-Trump-Trade. Reimen wir es nochmal kurz ein. Wir haben es im Vorgespräch so locker erwähnt. Ich habe es mit Richard Dobertsberger im Wikifolio-Podcast auch erwähnt. Reimen wir es ein, was wir beide damit meinen, auch für die Hörerinnen, bitte.
Ja, der Aktienmarkt hat natürlich dann sehr stark korrigiert. Der Treasury-Anstieg war schon massiv. Und das ist ein sehr wichtiges Element der zweiten Trump-Präsidentschaft, dass der Treasury-Markt viel fragiler ist als in seiner ersten Präsidentschaft. Damals waren die Staatsschulden auch nicht niedrig, knapp 109, 110, das BIP. Aber Ausblick, naja, flach, leicht steigen. Diesmal Ausblick, Staatsschulden werden sowieso deutlich steigen. Wir sind schon bei 130. Und deswegen kommt es jetzt darauf an, welche Maßnahmen er in Richtung eben ja, Steuerpolitik, Migration, damit natürlich auf Zinsen, Inflation setzt in den nächsten Tagen. Und das könnte nochmal sehr, sehr, sehr spannend werden, auch auf der Renditeseite. Trotz diesen 100 Basispunkten plus die klassischen Laufzeiten und Durationsrisikoprämien sind wirtschaftshistorisch noch nicht besonders hoch. Das heißt, da kann nochmal Aufwärtsbewegung bekommen bei der Rendite, aber ansonsten sage ich, Wall Street ist wahrscheinlich etwas zu skeptisch auf das Wirtschaftswachstum und was noch vor uns liegt. Also wir sehen dann die Trump-Trades wiederkommen nach den Reverse-Trump-Trades.
Also die gleichen noch einmal, die haben ja zuerst funktioniert und haben dann korrigiert und deswegen hältst du es für möglich, dass das wieder funktioniert?
Auch der IWF ist ja eher eine vorsichtige Institution. Heuer beim Wirtschaftswachstum USA 2,7%. Das ist dann schon das dritte, vierte Jahr mit Wachstum über Potenzial. Also wenn, dann wird das eher ein Boom bust in den USA, aber der Boom liegt erstmal noch vor uns. Aber ganz klar, Trump ist gleich Volatilität. Ich glaube, das haben wir gesehen.
Das hast du in der Silvesterfolge gesagt, das hat der Rich auch in seiner Folge. Es wird das ganze Jahr, glaube ich, an Überraschungen nicht arm sein, wenn ich das mal so sagen kann. Was glaubst du jetzt, wie gesagt, wir senden am Montag, den 20. wird es unmittelbar in Amerika irgendwelche Reaktionen geben oder wird man mal schauen, wie diese Indoor-Angelobung funktionieren wird?
Ich glaube, das sollte relativ geräuschlos verlaufen, weil sich natürlich, glaube ich, Herr Trump jetzt auch relativ sicher im Sattel sieht mit dieser Mehrheit. Spannend wird sein, wie viel Executive Orders kommen und in welchen Bereichen und was dann eben die Börse daraus macht.
Normalerweise ist es eigentlich gefühlt viel ruhiger in der ersten Jännerhälfte. Heuer war unglaublich viel los. Ich habe dich und deine Kolleginnen bei sehr vielen Veranstaltungen gesehen. Ihr postet das auch immer sehr fleißig. Gibt es hier irgendwelche Dinge zu berichten, irgendwelche Learnings, irgendwelche Giveaways aus dieser Megapräsenz da?
Nein, wir hatten natürlich nicht nur vor großem Publikum gewisse Kundengespräche. Es war die Euromoney-Konferenz, Ex-Euromoney in Wieso. Wir hatten Kundentermin mit institutionellen Kunden in Wien drüber hinaus. Und man hört schon durch, dass sich viele in der Wirtschaft sagen, okay, wir sollten mit dem Trump-Bashing hier in Europa jetzt auch mal aufhören. Eine gewisse Trump-Skepsis, okay, aber wir müssen uns damit abfinden. Nur mit europäisch normativen Haltungen wird es schwierig. Und dass natürlich eine gewisse Rationalität in den Trump-Agenten auch liegt. Dieser extrem unausgeglichene Welthandel in Zeiten der geopolitischen Fragmentierung macht nicht unbedingt Sinn. Also das sind Dinge, wo ich glaube, ich denke, wir sollten auch etwas Realismus hier in Europa und vielleicht auch gerade in Deutschland, Österreich an den Tag legen. Ansonsten, wir sehen schon einen positiven Blick auf die Bewertung der europäischen Aktien. Mhm. Wobei oftmals zum Jahreswechsel habe ich das schon auch in den letzten Jahren gehört.
Und das war auch im Jänner immer richtig.
Ne? Und deswegen bin ich aber noch nicht überzeugt, dass wir jetzt die Bewertungslücke komplett schließen. Aber natürlich, ein gewisser positiver Blick ist da. Vor allem, weil natürlich diesmal die US-Bewertungen wirklich sehr ausgereizt sind. Was spannend ist, ich habe eigentlich unter professionellen Kapitalmarktbeobachtern, aber das ist natürlich ein spezielles Klientel, jetzt keine ausgeprägte Skepsis gegenüber einer neuen möglichen Bundesregierung in Österreich vernommen. Und insofern, wenn wir hier sozusagen einerseits liefern und europapolitisch unaufgeregt sind, à la Meloni, dann macht sich da niemand ganz große Sorgen. Und in dem Kontext hat etwa auch die Rating-Herabstufung von Fitch in der professionellen Community, ja, etwas, ich würde sagen, ja, entweder mit Gelassenheit wurde das betrachtet oder sogar fast leicht deplatziert, vor allem wie sie argumentiert wurde.
Na gut, da sind wir eh schon mittendrin in der logischen Folgefrage eigentlich. Unsere Regierungsbildung, da hat sich ja unpackbar viel auch getan. Ich kann mich noch erinnern, Silvesterfolge haben wir noch über das Zuckerl gesprochen und mögliche Wünsche und auch Hoffnungen und Nicht-Hoffnungen. Jetzt haben wir eine völlig neue Situation. Wie siehst du da die bisherigen Fortschritte bei der möglichen Regierungsbildung und jetzt Defizitverfahren jetzt mal doch nicht fürs Erste, ganz einen aktuellen Zeitstempel drauf? Wie siehst du das jetzt Mitte Jänner?
Also ich denke, es war natürlich richtig und wichtig, wenn man sich darauf gemeinsam wirtschaftspolitisch verständigt hat, das 2025er Budget so schnell mit den Eckpunkten zu zimmern, zeigt eine Entschlossenheit, wichtiges Signal. Und wenn man eine wirtschaftsorientierte Regierung sein will, vor Ort und auch natürlich international, dann sollte man im Club der EU-Länder bleiben mit soliden Staatsfinanzen. Ich glaube, ein kleiner Erfolg ist gelungen und teilweise sind hier richtige Akzente dabei. Aber es ist ganz klar, es ist noch nicht der große Wurf bisher und ich bin hier sehr gespannt auf Maßnahmen, was noch vor uns steht, wie man strukturell den Kapitalmarkt fördert und bis dahin ist da noch nicht so wirklich viel erkennbar. Ich habe auch natürlich eher Hoffnungen dann auch auf die Zeit vielleicht in der Regierung, als dass man hier jetzt sofort zu ganz großen Maßnahmen kommt, kapitalgedeckte Altersvorsorge und das ist eine Agenda für den kleinen Mann. Und insofern, ja, wie man dort würde ich natürlich vielleicht die Liquidität am Kapitalmarkt Wien stärken kann, vielleicht auch die österreichische Finanzindustrie. Das sind Themen, wo ich mir schon noch etwas mehr erwarten würde und natürlich auch Pensionsreform. Aber das sind Dinge, wo vielleicht auch nicht gleich alle Details jetzt im Koalitionsvertrag schon von Anfang an klar sind. Aber da sind deutliche Signale, glaube ich, notwendig.
Also haben sich ja alle Beteiligten auch irgendwie eher proaktiv zu Verbesserungen in der Gesamtsituation, auch für die Privatanleger geoutet. Was mir auffällt, als viel Podcast-Hörer, weil das einfach mein lineares Radio ist, immer meine Playlist, dass die deutschen Aktienpodcasts viel häufiger Österreich erwähnen. Natürlich wegen der Regierungsbildung, aber auch ziehen die den Aktienmarkt rein, weil sie Aktienpodcasts sind und sprechen da durchaus positiv auch im Gesamtkontext mit einer potenziellen neuen Regierung. Siehst du jetzt eigentlich ein zunehmendes Interesse am heimischen Kapitalmarkt?
Es ist schon spannend. Ich glaube, im Ausland wird das teilweise sogar etwas stärker beachtet oder optimistischer gesehen, als hier bisher passiert ist. Wie angedeutet, gewisse Maßnahmen für Privatanleger werden nur, wenn dann sehr langfristig wirken, um die Liquidität wieder zu stärken und die Aktienkultur. Aber das ausländische Interesse ist da. Ich glaube, es hat natürlich auch damit zu tun, dass die bisherigen, ich würde sagen, historischen Phasen, wo natürlich Blau-Schwarz an der Macht war, aus egal welchen Gründen, nicht nur vielleicht von den jeweiligen Regierungen sozusagen geschuldet, ja, relativ gute Börsenjahre zum Teil waren. Und insofern, ja, es gibt eine Spekulation über die Kapitalmarktbelebung und insofern das ausländische Interesse ist da, finde ich tendenziell auch nicht schlecht und wichtig ist natürlich dann, dass wir hier wirklich mit positiven Turnaround-Nachrichten gesamtwirtschaftlich und auf Unternehmensebene dann 2025 nachliefern. Aber prinzipiell ist dieses Interesse da und wichtig ist aber auch zu sehen, vielleicht sind wir wirklich am Boden angekommen. Ich fand es natürlich schon sehr ernüchternd vor dem Hintergrund von auch Zahlen, die wir in den letzten Wochen aufbereitet haben. Das WIFO hat am Freitag verlautbart, dass es das Potenzialwachstum der österreichischen Volkswirtschaft bei 1% sieht über die nächsten Jahre. Von 1995 bis 2018 sind wir mit 2,5% im Schnitt jährlich gewachsen. Selbst nach der globalen Finanzkrise waren es 1,5. Ja. Also vielleicht ist das jetzt wirklich auch makroökonomisch die Bodenbildung, und wenn wir jetzt hier gesamtwirtschaftlich auf Unternehmensebene mit gutem Newsflow daherkommen, dann könnte das Interesse sogar in wirklichem Anlegerinteresse münden. Ich glaube, derzeit ist es wirklich einfach auch nur natürlich ein bisschen Beobachtungsinteresse.
Ganz klar, aber du wirkst leicht positiver als bei unserer Silvesterfolge. Spüre ich das richtig raus? 3 Wochen her.
Leicht positiver, ja, weil natürlich klar ist, dass die gesamtwirtschaftliche Situation eindeutig natürlich auch auf den Industrietiteln, auf den lohnsensitiven Titeln sozusagen gelastet hat, die natürlich auch unter Standortfaktoren leiden und zum Beispiel wie Banken, Versicherungen nicht so stark zum Beispiel von den globalen Zyklen getrieben sind. Also eindeutig ja, wenn wir die Standortfaktoren hier in den Vordergrund drücken, wird das natürlich auch die klassische, ja, ich würde sagen, produzierende Industrie, Zuliefererindustrie unterstützen, und insofern, ja, leicht positiv, Herr Christian, das hast du gut rausgehört.
Jetzt habe ich so ein bisschen zwischen den Zeilen, und das ist ja das, was man eigentlich hören will, auch als Hörer von so einem Podcast, weil ich, glaube ich, tendenziell proaktive Zuhörerinnen habe, was die Kapitalmarktentwicklung betrifft. Gut, 2,5 Handelswochen vorbei, wenn wir die ganzen Feiertage wegrechnen, 12 Handelstage, ATX 3,2% im Plus. Wie siehst du diesen Jahresstart, und gibt es irgendwelche Themen, die man rausheben kann?
Naja, ich schaue gerne in solchen Phasen nicht haargenau nur auf diese vordergründigen Stichtage, weil natürlich klar ist, dass sich auch viele institutionelle und professionelle Akteure nicht nur sklavisch an diesen Stichtagen orientieren. Und wenn man sich natürlich dann zum Beispiel auf Monatssicht, anderthalb Monatssicht gewisse Markttrends anschaut, sieht man schon, dass die Industriewerte oder die zyklischen Werte teilweise relativ gut performt haben, sei es jetzt Mayr-Melnhof, Andres, Schoeller-Bleckmann, und damit natürlich sozusagen auch vielleicht Signale der Bodenbildung da sind, wie angedeutet, und wenn jetzt eben die Makro-Story besser wird, könnte sich das schon leicht verfestigen. BAWAG natürlich weiter stark, OMV auch ganz gut, und die OMV für uns natürlich auch ein sehr spannendes Thema, weil die natürlich auch retailfähige Anleihen haben, die derzeit auch auf attraktiven Niveau sind unseres Erachtens, weil natürlich die Bewegung der US-Renditen nach oben auch die europäischen Kapitalmarktzinsen doch relativ stark mit nach oben genommen hat. Ja. Und bis jetzt klafft natürlich zwischen Kurs und Total Return Performance noch nicht viel auseinander zu diesem Jahresstart, aber ja, leicht optimistischer auf Total Return Basis sind dann doch vielleicht knapp an die 10% möglich in Österreich bei einer Dividendenrendite von 6% heuer. Also so würden wir derzeit die Gesamtentwicklung einordnen.
Ich freue mich, dass du auch den Anleihenmarkt Corporate Bonds angesprochen hast. Kurzfristige Zinsen nach unten gegangen, 3 Monate lieber, also ein bisschen Normalisierung auch da. Ja, dann komme ich zum nächsten Punkt. ESG-Handbuch Österreich habe ich gefunden bei euch. Da habt ihr was veröffentlicht. Um was geht's da? Wie kommt man daran und was sind da eure Erkenntnisse dabei?
Also wir machen das schon seit mehreren Jahren. Wir haben ein eigenes ESG-Scoring-Tool und Modell, weil wir natürlich sagen, wir wollen am besten selber genau hinschauen, wie wir die Unternehmen einordnen und vergleichen. Und wir haben dazu 28 österreichische Unternehmen unserer Bewertungsmethodologie unterzogen, weil wir natürlich denken, dieses Thema ist durchaus richtig im Sinne einer Transparenz für Investmententscheidungen. Was spannend ist: in Summe sind die heimischen Unternehmen gut positioniert unter den Top 10, Top 20% unter den circa 12.000 Unternehmen, die wir uns hier anschauen. Insofern eine gute Leistung. Aber auch, wie angedeutet, ESG scheint sich zumindest nicht kurzfristig unbedingt am Kapitalmarkt wiederzuspiegeln. Kurzfristig, vordergründig. Stichwort die relative Unterbewertung hier. Naja, und wir haben uns natürlich auch angeschaut, welche Unternehmen im ESG-Bereich Finanzierungen haben, Fremdkapital, Anleihen begeben. Die führenden Emittenten hier: Verbund, RHI, Magnesita, Wienerberger, CR Immo und Voestalpine. Und wir haben uns natürlich auch angeschaut, welche Unternehmen ambitionierte Ziele haben, schon sehr weit fortgeschritten sind. Und das sind Entwicklungen, die natürlich auch immer wichtiger sind, weil natürlich Banken auch immer mehr darauf schauen, wie sich Unternehmen sozusagen auf zukünftige CO2-Reduktionspfade und Ähnliches sozusagen positionieren. Und das haben wir alles uns angeschaut. dokumentiert. Und ein Thema, was ich sehr spannend finde, ich glaube, bei deiner Preisverleihung ist Do & Co. relativ gut davon gekommen auf der Performance-Seite.
Ja, sehr gut sogar.
Und sehr spannend, Do & Co. ist im Branchenvergleich auch ein sehr, ich würde sagen, gut unterwegs Unternehmen im Bereich ESG. Und natürlich in der Luftfahrt- und Airline-Industrie braucht man gute Zulieferer, weil das natürlich eine Branche ist, die da sehr im Fokus steht. Also interessante Themen da drin, aber wichtiger ist natürlich auch, dass wir einfach damit die Awareness für dieses Thema schärfen wollen. In den letzten Jahren hatten wir hier und da Rückfragen bekommen, wo dann Unternehmen vielleicht nicht ganz zufrieden waren mit ihrem ESG-Score, das besser verstehen wollten, und wir konnten ihnen natürlich auch weiterhelfen, was sind kritische Kategorien, wo fehlen vielleicht Datenpunkte, und insofern, wir wollen natürlich auch mit Unternehmen daran arbeiten, dass sie in dem Bereich besser werden.
Und was natürlich sehr neugierig macht, sind die detaillierten Aussagen zu diesen 28 Unternehmen, die da im Buch vertreten sind, im Handbuch. Gibt es einen Link auf eurer Homepage, den ich dir abbringen kann?
Wir haben dieses ESG-Handbuch, weil wir es als Teil der Kapitalmarkttransparenz sehen, frei zugänglich veröffentlicht. Wow. Und natürlich ist dieser Link dann auch für alle einsehbar.
Und damit ist er auch in den Shownotes. Eine letzte Frage habe ich noch zu eurem ESG-Handbuch. Du hast jetzt gesagt, die Österreicher sind sehr häufig Top 10, Top 20% in der Branche zu finden. Habt ihr auch aber die Österreicher branchenunabhängig intern gerankt? Gibt es da irgendwen, den man hervorheben kann?
Natürlich schon sehr spannend. Viele würden wahrscheinlich auf den Verbund tippen, der sicher sehr weit vorne ist. Aber gemäß unserem Ranking, was natürlich faktische Leistungen, aber auch Qualität im Reporting, in der Zielsetzung sozusagen widerspiegelt, ist die Österreichische Post.
Die Post. Nummer 1. Ja, wundert mich jetzt, wie du sagst, auch nicht wirklich. Die tun da wirklich viel. Ja. Muss man wirklich sagen. Lieber Gunther, ich spiele unseren Abspann. Ganz, ganz spannender Zwischentermin, würde ich mal sagen. Wir sind in einer hochinteressanten Phase für einen österreichischen Kapitalmarkt im Speziellen, glaube ich mal. Hoffentlich schlagen wir die Richtung ein, die wir uns wünschen. Ja, danke fürs Zuhören und tschüss einmal von meiner Seite.
Danke, Christian, für die Einladung.
Tschüss und Baba.